Also ich habe ihm die ganze Zeit nichts abgenommen von dem, was er da Schauspiel hat. Der lächelt die ganze Zeit so, als hätte er einen Käfer im Po. Und dann...
Wer kennt es nicht? Hast du dich in Spanien kurz hingesetzt? Kack, Käfer im Po.
Das, ja, das Gefühl kennen wir alle, wenn wir am Strand mal waren.
Ehre und Stärke, liebe Welt da draußen. Nachdem ich mir mit meinem lieben Freund Mo in unserem letzten Speedberg zu The Penguin eine kolossale Diskussion epischen Ausmaßes, könnte man sagen, geliefert habe, sind wir nun wieder in der Arena zusammengekommen, um euch, dem Pöbel nämlich, zu unterhalten. Heute streiten wir aber nicht um die Seele von Gotham City, sondern um den Traum von Rom. Denn es geht um Gladiator 2, die Fortsetzung des quasi Meisterwerkes von Ridley Scott von vor 24 Jahren. Mo, bist du bereit für Brot und Spiele?
Ja, ich habe keine Wahl. Ich bin ja hier. Ich wurde in Ketten gelegt. In einem komischen Viehwagen wurde ich hierher gefahren, mit Äpfeln und Tomaten beschmissen. Und jetzt, ja, jetzt zieh ich's durch.
Ziehst du durch. Das ist schön, weil die anderen beiden Nappel sind nicht so die Fans von Sandalenfilmen, habe ich mir sagen lassen. Eigentlich ist das so der Einstieg in jede Folge, wo wir dann zusammen über ein Thema reden, oder? Die anderen beiden Nappel sind keine Fans von dem und dem. Na gut, aber da müssen wir jetzt einfach auch durch.
Und sehr eingeschränkt, die beiden.
Ja, die gucken halt nur so ganz...
Aber gut, wir wollen nicht garstig sein. Sie sind ja nicht hier, können sie sich nicht wehren.
Genau, genau. Pass auf. Ich habe mir ja sagen lassen, du bist am Premierentag in diesen Film reingegangen und seitdem
gestürzt
in die Arena. Und seitdem hast du ja immer mal wieder in unseren Unterhaltungen durchsickern lassen. Das war eine recht schmerzhafte Erfahrung. Also der Daumen des Kaisers ging eher nach unten. Und ich würde sagen, bevor wir uns da jetzt Hals über Kopf in einen Rant stürzen, denn ich habe den jetzt erst vor ein paar Tagen gesehen, fasse ich doch mal ganz kurz zusammen, was es geht. Ja, na. Betonung liegt auf kurz. Die Zeit läuft. Wie viel habe ich?
60 Sekunden.
60 Sekunden. Also, der Film spielt 16 Jahre nach dem Tod von Maximus, ne, im ersten Teil. Spoiler, Gladiator 1. Und dieser Traum des gerechten Roms ist erloschen. Ne? Es gibt zwei neue Kaiser, quasi Joaquin Phoenix wurde geklont und es hat sich jetzt aufgeteilt in zwei garstige, blasse Kaiser, Garazalla und Geta heißen die. Und es ist im Prinzip genauso die Kacke am Dampfen in Rom, wie wir es aus dem ersten Teil kennen. Es gibt einen römischen Tribun, Acacius, der wird gespielt von Pedro Pascal. Und am Anfang sehen wir, wie Rom die freie Stadt Numidien angreift. Er ist sozusagen, wie gesagt, der Tribun dieses Heers und trifft dort auf einen sogenannten Hanno. Da kommen wir später noch dazu. Der dort wohnt mit seiner Frau und die Stadt verteidigen will. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss. Der gute Pedro schießt seine Frau ab, beziehungsweise lässt sie ermorden von seinen Truppen. Und der Hanno ist halt echt, der ist richtig pisst. Ja? Hanno wird gespielt von Paul Mescal, zur Info. Und als die Schlacht verloren ist, wird Hanno von den römischen Legionen mitgeschleift und kommt dann quasi nach Rom. Dort trifft er den Sklavenhändler Macrinus, gespielt von Denzel Washington, der ihn dann verspricht, ihn zum Gladiatoren auszubilden, damit er am Ende des Tages das Gleiche machen kann wie Russell Crowe im ersten Teil, nämlich im Kolosseum Brot und Spiele gewinnen, die Massen für sich zu gewinnen und am Ende seinen Erzfeind Acacius töten kann.
So, wenn ihr jetzt die Namen tauscht, ist das im Grunde Gladiator 1.
Genau, bloß halt ein bisschen, es gab Zellteilung, die Figuren haben sich jetzt hier...
Zellteilung, ja. Okay.
Es gibt jetzt, Maximus ist jetzt auf zwei Personen aufgeteilt und das Gleiche ist mit Joaquin Phoenix, beziehungsweise, wie hieß er? Naja, Joaquin Phoenix, Commodus ist jetzt auch in zwei Kaiser aufgeteilt worden. So, das ist so der Drehbuch-Story-Kniff, würde ich sagen. Ja, Mo, wollen wir vielleicht, bevor wir uns diesem Film hingeben, den ich gerade erläutert habe, erst noch mal kurz klarstellen, wie wir zum ersten Teil stehen.
Ja, können wir. Soll ich?
Mach mal.
Also, ich habe den ersten Teil erst dieses Jahr gerewatcht. Wie wahrscheinlich ganz, ganz viele andere auch, weil sie gesagt haben, na, da kommt ja noch was, dann kann man den ersten ja noch mal gucken. Ich muss gestehen, der ist bei mir deutlich gesunken. Das ist scheinbar schon ein Novum. Ich kriege hier wahrscheinlich schon wieder faule Bananen an den Kopf geworfen, weil alles, was ich bisher mitbekomme, ist immer, ich habe den ersten nochmal gesehen, der erste ist ein Meisterwerk, da kommt nichts dran. Ich fand den aber auch damals schon sehr, sehr pathetisch und schmierig zum Teil. Und das hat sich jetzt eben nicht verbessert, diese Traumsequenzen, die da drin sind. Und so, die gehen mir echt ab. Also ich muss schon sagen, wenn der mal bei mir sehr hoch war, sprich eine 9 oder sowas, dann ist er jetzt bei einer guten 7 gelandet. Wenn ich den jetzt aber die nächsten 24 Jahre nicht nochmal gucken muss, bin ich auch total fein damit. So stehe ich zu Gladiator. Und entsprechend hoch war meine Freude, als ich dann gehört habe, dass Ridley Scott sagt, ich habe hier ein bisschen Geld rumliegen, ich mache noch mal einen zweiten Teil.
Ja, also ich muss erst mal dazu sagen, ich bin wirklich großer Fan von Ridley Scott. Und ich kann halt selbst seinen Gurken immer was abgewinnen, weil ich die mindestens unterhaltsam finde, die Filme. Von daher, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe vor kurzem Gladiator auch nochmal gerewatcht in der Extended-Fassung und ich finde, die es übrigens nicht braucht, by the way, die macht den Film eher langsamer. Und Ridley Scott sagt auch selbst, der Kinocut ist sein Director's Cut. Just saying. Ich finde auch, er ist schon hart Soap Opera und an der Grenze zum Kitsch. Also es ist immer genauso kurz davor, finde ich. Er geht für mich noch nicht genau drüber, weil es liegt, ich denke, das liegt vor allem, ich habe mir das so erklärt, das liegt vor allem an der doch recht klaren und simplen Rachemotivation und eben, weil die Schauspieler es einfach rausreißen. Also Russell Crowe und Joaquin Phoenix sind einfach, finde ich, immer noch richtig groß in dem Film. Und Russell Crowe schafft es halt wirklich, solche Dinger rauszuhauen. Ich werde mich dafür rächen in diesem Leben oder im nächsten. Und eigentlich müsstest du schmunzeln und denkst dir so, was für ein cooler Typ. Und das irgendwie schafft er das. Und deswegen kann ich dem Film sehr, sehr viel Pathos und sehr viel pro Rom, ne, ist ja so, ich kann ihm das schon echt verzeihen. Und ich würde den schon nicht auf den Meisterwerksockel setzen, aber ich finde halt, dass er schon vor allem sehr gut gealtert ist. Auch visuell, finde ich, macht der immer noch was her. Die Musik ist halt grandios und hat immer einen großen Platz in meinem Herzen. Das war so das erste richtig große epische Ding von Hans Zimmer, finde ich. Ich gucke den immer noch gerne, muss ich sagen. Ich finde, der hat den Zahn der Zeit bestanden. Und vor allem mag ich das natürlich, ich mag dieses Genre einfach. Und ich finde es halt toll, dass Gladiator, diese Sandalenfilme, alles, was danach so kam, ne, auch wenn die Qualität echt geschwankt ist, aber er hat das zumindest zurückgebracht und in so eine kleine Renaissance erfahren. Und das deswegen hat er schon einen Platz in meinem Herzen noch.
Was hat denn dann jetzt der zweite mit dir gemacht? So, wir versuchen jetzt mal ein bisschen spoilerfrei noch zu bleiben.
Ja.
Der hat ja sicherlich in dir was ausgelöst, denn nicht nur ich, sondern du bist ja auch relativ zeitnah ins Kino gestürzt. Übrigens, eins der wenigen Novumse, nee, gibt's nicht das Wort, ist auch egal.
Novi?
Wir reden hier über einen Film, der in den Staaten tatsächlich noch nicht gestartet ist. Und deswegen ist es natürlich dann auch müßig, sich jetzt über Einspielergebnisse bisher oder sowas zu unterhalten, weil das ist, Europa ist natürlich im Vergleich zu den Staaten nicht viel. Der liegt jetzt irgendwie bei 100 oder sowas, wenn ich das noch richtig habe. Aber der startet in den Staaten tatsächlich erst und dann wird es richtig interessant. Deswegen kriegt man auch noch gar nicht so arg viele Kritiken von da zu hören. Also insofern, wir beide sind jetzt hier mit den anderen, die auch Podcasts betreiben, die Speerspitze. Jetzt hau raus.
Die Speerspitze. Man muss aber trotzdem sagen, was man schon recherchieren kann, ist, dass er weltweit, bis auf Nordamerika, schon sehr gut performt. Also hat die besten Nicht-Box-Office-Starts für einen Ridley Scott-Film generell hingelegt. Und ich finde auch, die Kritiken hier in Deutschland, die decken sich nicht so mit den internationalen, die wir bisher haben. Also ich bin nämlich mit der Erwartungshaltung ran, so, oh, braucht's den wirklich? Und die Trailer, die haben halt mir auch gar keinen Spaß gemacht. Aber Trailer sind halt so eine Sache, ne? Ich meine, da war halt so Hip-Hop-Musik drunter gelegt. Ich dachte mir so, warum genau jetzt? Und die sahen halt auch sehr künstlich aus und so. Und deswegen, aber dann gab es irgendwie so die paar 80% auf IMDb und die haben mich dann doch schon so ein bisschen, ach naja, vielleicht ist der gar nicht so schlecht so. Naja, also erstmal optisch finde ich, dass der Film einiges hermacht. In großen Teilen macht er vieles richtig. Also er ist opulent inszeniert. Es gibt schöne Kamerafahrten, tolle Massenszenen, man sieht, dass da das Kolosseum zum großen Teil selbst wieder gebaut wurde. Die Sets, die sind halt wirklich viel, die haben viel on location gedreht. Das ist halt etwas, was Ridley Scott beherrscht und das hat mir auch hier wieder sehr gut gefallen. Aber es gibt auch einige Flaws, einige Affen und Creature Designs, die es nicht gebraucht hätte. Es war einiges, es hat so ein bisschen am Trash geschrammt, ne? Während der erste Teil ein bisschen kitschig war, war es eben so kurz an der Schwelle zum B-Movie der 50er Jahre, teilweise. Ich fand die Schauspieler durch die Bank weg schlechter als im ersten Teil. Was aber nicht heißt, dass die schlecht waren. Ich fand einfach, die hatten auch nicht so viel zu machen. Ne? Der erste Teil hat sich wirklich auf den Schultern dieser Charakterdarsteller ausgeruht. Und hier hast du halt einen Paul Mescal, wo ich jetzt eh schon nicht der größte Fan von ihm bin. Ich finde, der ist schon echt gut und er hat auch tolle Drama-Performances geliefert. Aber so einen pathos-geschwängerten Charakter wie Hanno, weiß ich nicht. Schwierig, da kam für mich eher rüber wie so eine Schlaftablette teilweise. Auch, naja, egal. Denzel Washington beispielsweise ist dann wiederum halt natürlich ein großer Scene-Stealer gewesen, aber da hat man sich auch gefragt, in welchem Film ist der eigentlich gerade? Vor allem, wenn du die beiden gegeneinander acten hast sehen. Das war ein bisschen merkwürdig. An sich die Story, wir kommen gleich noch dazu, ich finde, die Story hat ein großes Problem und das ist das im Vorfeld kommunizierte Marketing. Weiß ich nicht, ob das die Wirkung des Films vielleicht noch verändert hätte für mich. Auf jeden Fall ist es wirklich sehr schwierig gewesen, dadurch sich durch den Film zu kommen, wenn du die ganze Zeit einen Twist schon kennst. Das fand ich ein bisschen merkwürdig und generell finde ich einfach, dass dass an sich viele spannende Ansätze in der Geschichte drin sind, gerade was den Charakter von Pedro Pascal angeht, aber sich hier trotzdem wieder viel zu sehr darauf konzentriert wird, Elemente aus dem ersten Teil, die gut funktioniert haben, einfach zu kopieren, anstatt mal neue Ansätze zu wählen, die theoretisch meines Erachtens auch da gewesen wären. Die Dialoge bleiben kitschig und pathetisch. Da wird, finde ich, da nimmt er sich nichts mit dem ersten Teil, wird eher noch ein bisschen schlimmer teilweise, was die sich ja gegenseitig an den Kopf werfen. Aber ansonsten technisch, ja, die Musik kann halt nicht mithalten, das ist halt nicht der Hansi diesmal und auch wenn es sein Protégé war. Und am besten wird die Musik immer dann, wenn sie halt kopiert aus dem ersten Teil und dann fällt es dir halt auf, so irgendwas fehlt. Sounddesign, alles ansonsten technisch, ja, ist gut, klar. Kannst du, da macht Ridley Scott keine Gefangenen und so. Aber insgesamt würde ich sagen, war er für mich schon leidlich sehenswert. Ist eigentlich genau dahin gegangen, wo ich ihn erwartet hätte. Er ist halt eine überflüssige Fortsetzung, die für mich den ersten aber nicht kaputt macht, aber die ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht hätte.
Unterstreiche ich alles. Also eins mal gleich vorweg, das mit diesem Hansi, das ist ja sowieso eben, wir müssen uns, glaube ich, alle mal vorstellen, was das heißt, wenn man der Hansi-Protégé ist. Ich habe auch persönliche Bekanntschaften mit einem der Hansi-Protégés gemacht und das heißt gar nichts. Das sind halt irgendwelche Typis, wo er ein Potenzial sieht, dass sie am Fließband Musik generieren können. Das so einfach ist das. Das Musikgeschäft ist ein anderes geworden und wenn es nicht in dir drin steckt, dann wirst du trainiert darauf, auch in stressigen Situationen Musik zu machen. Was bei Hans Zimmer natürlich für das, was er tut, seit Jahren grandios gelingt. Der hat aber auch viel mehr Raum als irgendein Azubi das hätte. Die Musik hier ist eine absolute Katastrophe. Das ist ein Schlag in die Magengrube. Wirklich. Also ich gar nicht so viel essen können, wie ich kotzen wollte. Die so, so schlimme Kackmusik. Also alles, was du, wenn du jetzt hier eingibst, lizenzfreie Musik zum Video bearbeiten, alles, was du online findest, ist besser als die Scheiße, die da ins Kino gegangen ist. Verstehe ich nicht, dass man bei einem Film, der so wahnsinnig viel Geld gekostet hat, mit so einer Scheiße durchkommt. Anyway, für einen Film, dessen Produktion ja jetzt gefühlt Jahrhunderte gedauert hat, finde ich, wirkt der Film komplett überhastet. Das ist ein Sammelsurium unausgereifter Ideen und deswegen lahmer Rückblicke auf das Original. Und ich finde schon, dass er das Original ankratzt, nämlich insofern, als dass er uns die ganze Zeit sagt, das Original ist besser. Warum sitze ich hier also im Kino mit einer teuren Kiste Popcorn, wenn ich doch dann lieber nochmal das Original sehe? Ich kann nicht anders als zu sagen, ich bin tatsächlich, obwohl ich nichts erwartet habe, enttäuscht. Wobei, das ist hier Kino mit einem ganz großen K. Das ist das, was man im Kino sehen will. Da rumst es, da knallt es. Da, wenn man den, der lief in Großstädten auch im IMAX, kann ich mir gut vorstellen, dass der da ballert. Ich finde, das Drehbuch ist lausig. Das trampelt rum, wie so eine römische Legion damals das wahrscheinlich gemacht hätte. Der Held, Paul Mescal, ja, ich fand den in den Filmen, die ich ihn gesehen habe, fand ich ihn auch gut. Ich glaube aber nicht, dass das ein Leading Man ist für sowas. Also ich habe ihm die ganze Zeit nichts abgenommen von dem, was er da schauspielert. Der lächelt die ganze Zeit so, als hätte er einen Käfer im Po. Und dann
wer kennt folgen es nicht? Hast du dich in Spanien kurz hingesetzt?
Das Gefühl kennen wir alle, wenn wir am Käfer Strand waren. Ja, also ich weiß nicht genau, warum irgendwer dem folgen sollte. Der ist kleiner als alle anderen. Der ist leiser als alle anderen, der grinst die ganze Zeit so. Da gab es dann doch schon Typis, wo ich mich gefragt habe, warum folgt er dem jetzt? Das waren ja nicht alles seine Männer, der ist ja auch in einen Haufen Fremder gekommen.
Ja, da will ich kurz mal direkt reingrätschen, weil das ist wirklich auch ein Punkt, das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, warum die das ausgespart haben. Warum im ersten Teil alle Maximus-Folgen versteht man, das wird etabliert und... Also man dann holt.
Naja, der hat ja auch eine Legende schon da.
Ja,
schon.
Und aber trotzdem auch die anderen Gladiatoren. Er bekommt ja Sidekicks, ne? Wir haben den großartigen Ralf Möller, der Jimon Hunsu und auch noch ein paar andere Charaktere, die, wo du halt merkst, okay, die bauen auch eine Beziehung zueinander auf. Hier machen sie so halt kurz den Planet der Affen und dann musst du plötzlich checken, dass die ihn jetzt alle mögen. Das habe ich, weiß ich nicht. Das wirkte wie rausgeschnitten.
Ja, ist tatsächlich so. Und ja, ich bin kein Fan. Auch die Zweiteilung, nee, was hast du vorhin gesagt? Die Zellteilung.
Die Zellteilung
von Phoenix. Sie mag ja historisch begründet in Ordnung sein. Die beiden Vögel gab's und die waren bestimmt auch Baller. Und es ist auch ein guter Ansatz, dass man die meinetwegen crazy darstellen lässt. Aber ich war mit der Darstellung tatsächlich, also ich fand die sehr, sehr anstrengend. In ihrer Quirkiness und in ihrem Wahnsinn mochte ich die beiden nicht besonders. Als Schauspieler glaube ich, also ich glaube, die könnt schon mehr. Den einen werden wir ja demnächst sehen als Johnny Storm. Und den anderen habe ich ja erst bei White Lotus gesehen, als nervigen Teenager-Boy. Also im Grunde hat er da dasselbe gespielt, war nur nicht weiß angemalt. Also ja, schwierig.
Die bekommen ja auch nichts zu tun, außer verrückt sein. Nee. Und weil man der Film sich ja eigentlich die ganze Zeit auf einen anderen Antagonisten konzentriert und ich mir so denke, eigentlich sind sie verschenkt.
Es ist ja auch so, ich will gar nicht sagen, deswegen habe ich das eingangs gesagt, ich bin nicht derjenige, der sagt, der erste Teil ist ein Masterpiece und jetzt macht er das hier alles kaputt. Ich kann auch ohne den ersten Teil leben. Und für Leute, die den ersten Teil vielleicht gar nicht gesehen haben, die soll es ja auch geben. Wir reden über einen Film, der 24 Jahre alt ist. Es gibt eine Generation, die sich einfach weigert, Filme nach ihrem Geburtsjahr zu gucken. Also insofern gibt es bestimmt auch Leute, die ihn gar nicht gesehen haben. Und für die ist das hier ein guter Einstieg, weil im Grunde ist das ja ein Remake mit einem kleinen Hüpfer in eine Vergangenheit, die auch aus dem Off einfach erzählt werden kann, weil wir sehen genug dafür, ja, um zu verstehen, was sie uns da erzählen.
Ja, sehe ich ähnlich. Wir können ja gleich mal dieses Mysterium enthüllen, auch wenn ihr es eh alle schon wisst, weil ihr den Trailer gesehen habt oder mal vorher eine Kritik gelesen.
Das ist so blöd, ne?
Ja, aber das ist halt, merkst halt beim, als sie den Film gedreht haben, war das nicht klar. Das ist definitiv so und es schadet dem Film meines Erachtens, wenn der Zuschauer die ganze Zeit schlauer ist als die, alle Figuren in dem Film und zwar den halben Film lang. Also mir ging es auf den Sack. Aber ich möchte dazu noch mal kurz sagen, ich fand Pedro Pascal hier wirklich gut. Am Anfang nämlich habe ich gedacht, okay, das ist der große Tribun jetzt, das ist jetzt der neue Maximus. Der wirkt irgendwie so gelangweilt und so ein bisschen wie Ben Affleck auf diesem Meme, wo er raucht. Tribun Justus Acacius. Und ich finde aber, wir sehen ja danach schon, was er eigentlich vorhat und wofür er eigentlich steht. Ich dachte so, das ist ein lahmer Antagonist. Und diese Annahme wird dann aber eigentlich dazu, dass diese Figur... das kann man ja sagen, er ist ja mit Conny Nielsen, wie heißt er, Lucilla quasi zusammen. Und was eigentlich er verkörpert und durch den, was seine Geschichte ist, die hätte ich viel spannender gefunden. Wie wurde denn er zu diesem großen Tribun? Wie ist er denn jetzt dahin gekommen, an diesem Turning Point, wo er ist? Und das ist natürlich dann nicht die Geschichte eines Gladiatoren.
Sag das bloß nicht laut, sonst wir kriegen noch eine Serie dazu wahrscheinlich.
Ach du Gottes Willen. Aber was ich meine, ich fand eigentlich wirklich, dass da eine spannendere Geschichte um ihn drum geschlummert hätte, als tatsächlich um schon wieder einen Typen im Kolosseum, der sich als Gladiator hochkämpfen muss. Aber dann hättest du den Film ja anders nennen müssen.
Ja, deswegen sei ja, der funktioniert halt wunderbar als Remake, weil hier sind ja zum Teil sogar die ganzen Szenenbilder. Auf jeden Fall die Chronologie vom Film ist ja fast 1:1. Wir starten mit einer großen Schlacht, wobei auch da kann man sich fragen, ist das wirklich die große Schlacht? Das ist halt eine Schlacht. Dann geht's ins Amphitheater am Stadtrand, wo die alle rumlungern, ein bisschen trainieren und ein bisschen kleinere Kämpfe machen, bevor sie dann im Kolosseum Showdowns machen. Das ist exakt derselbe Ablauf. wahrscheinlich, weil der ich meine, was soll man sonst erzählen? So ist es halt, du wirst gefunden, also du wirst quasi geraubt, dann wirst du zum Gladiator gemacht und dann, wenn du richtig gut bist, dann spielst du halt im Kolosseum.
Ja, wie, bloß die Motivation hier, ne? Ich meine, ja, Rache. Also Rache war ja ganz im kurz ersten mal, Teil.
Ich muss das rauspupsen, die Motivation. Ja, die Motivation, ein Typ, den wir nicht kennen, für den wir noch nichts fühlen, genau, verliert nach 7 Minuten seine Frau und das ist die Motivation für den Rest. Die Frau ist uns egal, der Typ ist uns egal, die ganze Bude da ist uns egal. Das ist irgendein Außenposten, das ist wie das gallische Dorf, das gerade überrannt wird. Warum soll ich da was fühlen? Und dann, also wenn ich schon wirklich denke, die Traumsequenzen und wir ziehen ins Land des Todessequenzen im Teil 1 in kitschig. Bitte, was ist denn hier passiert? Also in diesem Film ist das ja alles nochmal viel, viel schlimmer. Und dann kommt das ständig zurück, wo ich mir auch denke, also fällt dir echt nichts Besseres ein, als den quietschigen Teil aus dem ersten auch noch 1:1 zu kopieren.
Okay, also im Prinzip die Grundmotivation, das wollte ich auch sagen, ist ja die gleiche. Er hat seine Frau verloren, gut, der hatte jetzt hier noch kein Kind, aber im Prinzip ist es Rache. Hier ist es aber wirklich nicht spürbar, ne? Weil im Maximus hast du wirklich, also abgekauft, als auch als er die da hängen sieht und so. Das ist eine Szene, wo ich schon sage, da bin ich emotional berührt. Hier war ich überhaupt nicht berührt, weil es war von Anfang an klar, die ist Vogelfutter. Und das ist nur eine Grundmotivation, die in Gang getreten werden soll. Und alles ist halt Gladiator 1, aber vorgespult. Man nimmt also diese ganzen Sachen, wo die Charaktere auch erzählt werden, nimmt man hier komplett raus, weil die kennen wir ja schon. Also wir müssen ganz schnell wieder an diesen Punkt kommen, wo der Typ Rache will und im Kolosseum steht und kämpfen kann. So, aber zwei Dinge. Einmal zu der Schlacht am Anfang. Die haben wirklich 3 Schiffe gebaut. Natürlich nicht auf dem Meer, im Sand standen.
Alles fein, ja.
Ich fand das geil. Ich möchte das nur erwähnen, weil das machen halt viele nicht. Und das finde ich cool. Und Punkt Nummer 2, das mit dem Jenseits, ich fand das tatsächlich sehr gut. Also als Gegenentwurf zum Elysium.
Du bist halt auch ein Softie, das müssen wir mal sagen.
Nee, das Elysium im ersten Teil, das fand ich auch also kitschig, beziehungsweise hätte es die Musik weggenommen, wäre es kitschig, so hat es schon funktioniert. Weil das war aber auch ja dazu da. Und dazu komme ich jetzt nämlich, um Maximus auch eine andere Motivation als stumpfe Rache zu geben. Weil er wollte halt zu seiner Familie zurück. Und deswegen war ihm auch scheißegal, wenn er stirbt. Hier ist halt aber, ich finde es ganz gut, auch visuell fand ich es gut, dass Ridley Scott sagt, okay, hier zeigen wir jetzt die andere Seite. Und die waren auch wirklich in Island und haben diesen schwarzen Sand dort gedreht. Und so, ich fand das ein geiles Bild, das hat überhaupt nicht in den Film gepasst. Aber was gibt denn das Paul Mescals Figur Hanno für eine Grundmotivation? Ich will jetzt in die Hölle, damit meine Frau nicht alleine mit dem Fährmann über das Meer schippern muss. Das habe ich überhaupt nicht geschnallt. Das war einfach nur so, okay, wir haben das letzte Mal in den Himmel genommen, wir nehmen jetzt die Hölle. Aber es hat die Figur...
Habe ich gar nicht verstanden, dass sie in die Hölle geht. Warum geht sie in die Hölle?
Es ging ja die ganze Zeit um die Unterwelt. Also es war der Gegenentwurf zum Elysium. So habe ich das wahrgenommen und so wird es meines Erachtens... Also
für mich war das die ganz normale Schifffahrtsfahrt, weil der
Sensenmann kommt Reich der Toten. Mit dem Boot. Das ist ja die griechische, das ist ja die Mythologie eigentlich, ne? Dass der Fährmann kommt und dich mitnimmt. Ja. Und also genau. Auf jeden Fall haben die Kleingeld das so intendiert. Ja, genau. Heute kann ich auch mit Karte zahlen. Scheiße, geht nicht. Muss wieder zurück. Wollen wir vielleicht einfach mal kurz einen Spoiler-Jingle machen, damit wir über diesen Hanno...
Ja, für alle Fälle schon mal. Wir erzählen euch jetzt, was der große Marketing-Fail war. Nee, ist nicht so, dass ihr das nicht wisst. Wir haben jetzt auch nichts entdeckt, was ihr nicht alle schon gesehen habt. Also insofern, das ist jetzt nicht so, aber wir können da ein bisschen freier noch ein paar Minuten quatschen.
Alles klar. Dann hier Spoiler-Jingle ab.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich's hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
So, Mo, wer ist Hanno? Hanno.
Heißt der Hanno tatsächlich?
Ja, Hanno.
Das fand ich ja, so Paul Mescal, ne? Ja, also Hanno ist natürlich nicht Hanno, sondern ist Lucius Verius Aureus und somit der Sohn von unserem Freund Maximus, sprich Russells Co-Charakter aus dem ersten Teil.
Das sind ja jetzt 2 Twists auf einmal, ja, die du einfach in einen Satz gepackt hast, weil...
Wer hätte das gedacht?
A, ist er Lucius, den wir aus dem ersten Teil kennen, und B, warum? Also, jetzt würde ich dich wirklich mal fragen, hast du das im ersten Teil, ich hab mir jetzt vor kurzem nochmal gesehen, wird das ja nur angedeutet, dass Lucius Maximus Sohn ist. Es wird nie ausgesprochen. Hast du das immer so wahrgenommen?
Ich hab in meinem ganzen Leben nicht eine Sekunde darüber nachgedacht.
Ich habe immer es so verstanden, dass er wirklich der Sohn ist. Es gibt ja auch einen Kuss zwischen ihm und Lucilla und es wird ja, das fand ich ja auch so stark, dass das nicht extra in einem Flashback gezeigt werden musste, sondern dass man sich das die ganze Zeit vorstellen konnte, dass in Lucius der Traum Roms vielleicht doch, dass einfach so eine Figur ist, die die Hoffnung doch auf was Besseres symbolisiert. Und deswegen war für mich von Anfang an so, hä, was ist denn jetzt hier so das, also das Bedeutsame dran? Ist doch klar, dass das der Sohn von Maximus ist. Also, sorry, also für mich war das irgendwie klar.
Also, ja, und es wurde ja auch sowieso verraten. Jeder weiß es, weil es in den Trailern drin ist und in jeder Geschichte. Jede Kritik über den Film fängt an mit, übrigens, sein Sohn kommt jetzt und nimmt Rache. Genau. weil ein guter Rachefilm ist einfach immer noch uncanny. Also die Leute wollen das sehen. Da stehen die drauf und wenn sie zuerst hören, oh, da nimmt einer Rache, dann ist schon mal geil. Alles andere kommt dann hinten dran. Die tragen Sandalen die ganze Zeit. Gut, nehme ich hin. Hauptsache, es wird ordentlich gemordet. Und das wird's ja hier. Das muss man schon sagen. Alles, was im ersten Teil hart und schnell und erkämpft wurde, ist hier einfach noch mal ein bisschen drüber. Hier ist ein bisschen mehr dies und ein bisschen mehr das. Bis hin zu CGI-Haien in der Arena. Über die reden ja auch alle.
Fandst du schlimm?
Nee, ich wusste, dass das kommt. Das hat einer schon vorher verraten. Und insofern, ich fand es ganz charmant. Ich habe, also was es bei mir ausgelöst hat, war, ich habe nachgegoogelt, ob das jemals so stattgefunden hat, weil mich das einfach interessiert hat. Hat es übrigens nicht. Nicht in der Form.
Aber die haben das Kolosseum geflutet und wohl Aale eingesetzt. Die konnte man auch besser transportieren.
Also ich verstehe das. Außerdem ist das auch ganz egal, was wir alle darüber denken und ob das wahr ist oder nicht, weil das keine Rolle spielt. Das ist ja ein Kinofilm. Und Ridley Scott hat ja erst vor kurzem bei Napoleon im Grunde zu uns allen gesagt, ja, fickt euch, ihr wart doch auch nicht da. Also im Grunde, da hat er recht, ich war nicht da, ich weiß es nicht. Und wenn ich schon sehen werde, dass da Wasser drin ist und Boote und so, dann denke ich, da können sie wegen mir auch noch einen riesen Kraken reinschmeißen. Mein Problem mit der Szene ist eher, ich fand die zu kurz. Das war keine epische Schlacht, das war, wir fahren zweimal im Kreis und dann überfahre ich den und dann mache ich hier nochmal Krachpeng und dann ist das vorbei. Dafür kommen die Leute ins Kolosseum, die konnten ja noch nicht mehr ihre Otternasen verzehren und dann ist das Ganze schon vorbei.
Das stimmt. Also generell war eigentlich alles, mit was man im Vorfeld so angefüttert wurde im Trailer, auch das Nashorn. Ich meine, gut, das hat tatsächlich Mitleid in mir ausgelöst, ne? Das muss man schon sagen. Aber auch die Affen und alles so. Ich meine, die Affenszene, die sah jetzt nicht Bombe aus. Aber ich sag mir dann immer, okay, wenigstens sind es keine echten Affen. Die Frage ist eher, warum schreibt man das dann ins Drehbuch? Das hat im ersten Teil auch ohne Viecher funktioniert. Meinetwegen. Oder hier mal ein Löwe oder ein Tiger, die halt nicht wirklich vor Ort waren. Ist egal. Ich finde halt nämlich auch, eigentlich waren die ganzen Sachen am Ende des Tages nicht der Rede wert, weil unspektakulär und haben überhaupt nicht viel erzählt. Weißt du, ich hatte im ersten Teil immer das Gefühl, bei jeder Kampf macht was mit den Figuren. Ne? Am Ende des einen Kampfes wird sein Charakter offenbart und was auch immer. Und hier ist halt eigentlich, er ist am Anfang der krasse Typ, bringt einen Affen um und beißt ihn in den Arm. Und am Ende, ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn er ein Hai in die Schwanzflosse beißt. Ja. Aber er ist halt von Anfang an krass. Und er will halt eigentlich immer nur näher an sein Ziel ran. Und das erzählt aber nichts. Man hat das Gefühl, einfach Ridley Scott hatte diese Bilder, der hatte im ersten Teil das Nashorn nicht bekommen, also muss er es hier reinpacken. Und und eigentlich, und da war ich nämlich sehr verwundert, über ein Drittel des Films kommt ja dann noch. Ich dachte so, das mit den Haien, das ist so das epische Finale. Dann geht's eigentlich erst richtig los. Und am Ende des Tages war der spannendste Kampf für mich, das Aufeinandertreffen von Lucius und Acacius, also von Paul Mescal und Pedro Pascal, die einfach nur beide mit einem Schwert in der Hand, mit nichts drin in der Arena gegeneinander kämpfen, weil da hatte ich wirklich so ein bisschen, ich hatte ein bisschen Angst um beide, weil da dachte ich mir so, ach, das wäre jetzt aber schade, wenn einer von denen stirbt. Also hätte es das am Ende des Tages, hat es mir das nur gesagt, ich hätte das ganze Brimborium da am Anfang gar nicht gebraucht.
Naja, genau, also das bisschen Brimborium am Anfang, das sollte uns ja zumindest schon mal sagen, das hier ist der, für den wir alle hier rooten. Das ist unser Held. Den siehst du jetzt hier und dem folgst du jetzt. Und du musst natürlich alles durchleiden, was er durchleidet, damit du verstehst, warum der so böse ist. Und das passiert halt leider gar nicht. Also Szene für Szene fühlt sich für mich Gladiator 2 halbgar an. Es gibt keinen richtigen Schwung. Es gibt auch keinen Bombast. Also vielleicht wirkt das für den einen oder anderen auf der Kinoleinwand tatsächlich so. Aber dafür sind die Szenen dann nicht ausgearbeitet genug. Und die sind mir auch nicht groß genug dafür. Dann lieber weniger und dafür größer. Er hat ja immer so ein Hit und Miss. Das muss man ganz klar mal sagen. Er hat schon viele, viele sehr sehenswerte und gute Filme gemacht. Und er hat auch ein paar, die gerade zum Schluss jetzt, die letzten wurden ja eher zum Teil belächelt. Wobei ich auch da diverse Filme, also The Last Duel fand ich schon gut.
Ich auch.
Wirklich. House of Gucci ist sicherlich nicht ganz einfach. fand ich insofern auch eine spannende Erzählung, wenn die sich auch keinen Gefallen getan haben, wie sie da alle sprechen. Aber es gibt halt genauso, dagegen gibt es halt eben auch ein paar Filme, wo ich sagen muss, ja gut, das hätte es jetzt wirklich alles nicht gebraucht. Ich finde es super, dass er Filme macht. Ich finde auch super, dass der sich offensichtlich einen Dreck darum schert, was wir alle denken. Weil das kann sowas ja auch besser machen. Ich finde halt nur leider, das Ding hat zu wenig Fleisch am Knochen. Und das sagt der Veganer hier. Was die Bösewichte angeht, die sind mir zu crazy. Die sind mir mit ihren Ticks und dieser ganzen Dauernervosität. Wir wissen ja auch gar nicht so, hatte der eine hat, glaube ich, Syphilis oder was, ne? Deswegen wird er immer verrückter, ne?
Ich habe das so auch so verstanden. Irgendwo, ja, ja. Auf jeden Fall aus seiner die weil Krankheit seiner Lenden, haben sie gesagt.
Ja, ja, weil er seine Affen andauernd knallt. Ja. Denzel Washington als Sklavenhalter mit Ambition ist natürlich. Das ist ein Scene-Stealer, das muss man schon sagen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, wie andere es tun und sagen, das ist die beste Performance, bla und blub. Der sollte einen Oscar kriegen. Der sollte sowieso andauernd Oscars kriegen.
Das stimmt wohl.
Muss jetzt nicht unbedingt für diesen Film sein, weil das würde dann irgendwie den Impact von anderen Filmen, wo er deutlich besser war, schmälern. Aber ansonsten, ich mag den, das ist ein sympathischer Dude, der kann wegen mir die Preise alle kriegen. Meiner Meinung nach ist er auch der einzige echte Gewinner in diesem Film. Ich finde, das ist der einzige Gewinner in diesem Film, weil der kann spielen, worauf der Bock hat. Der hat so einen Smirk auf dem Gesicht die ganze Zeit. Der weiß genau, dass er over the top ist. Der umgibt sich mit den jungen Wilden, die jetzt kommen, auch wenn Pedro Pascal nicht mehr jung ist. Aber schauspielerisch gesehen ist er jung. Der hat jetzt noch nicht irgendwie die 50 Credits, wo wir alle sagen, das ist ein brillanter Schauspieler. Die fangen alle erst an. Der nimmt so einen Paul Mescal auch an der Hand. Der nimmt die anderen auch an der Hand. Und du siehst halt eben, da kommt gerade übrigens ein Riesengewicht auf dem Bildschirm und spielt euch alle Klatsch an die Wand.
Paul Mescal war auch in jeder Szene besser, wo Denzel Washington dabei war, muss man so sagen.
Auf jeden
Weil
Fall.
Überleg mal, wie die Szene, er ist am Ende ja im Kerker eine Weile, dann kommt Conny Nielsen und in den Kerker und spielt mit ihm. Beide gucken sich an und nichts passiert in mir und Denzel Washington kommt rein, richtet sich die Hände, setzt sich so süffisant auf die Kiste, macht sich die ganze Zeit seinen Umhang so hinter.
Und das ist alles Teil dieses Charakters und den hat er wirklich aufgebaut wie, und das hat eben, und das ist das Problem, das hat kein anderer gemacht. Bei ihm sieht man, das ist ein Typ, der kommt aus der Gosse und der hat sich hochgearbeitet und deswegen haben diese ganzen Ringe an seiner Hand, diese Manierismen, die er hat, diese Bewegung und sowas, die haben alle, die sagen alle die ganze Zeit nur aus, ich achte darauf, wie ich mich bei dir präsentiere, weil ich weiß, dass das wichtig ist und ich will dir auch zeigen, dass ich das zu was gebracht habe. Bei allen anderen ist das eben nicht, also vom Gefühl vom fehlenden Gefühl des Rachegelüstens, was ich hier hatte, bis hin zu der, ich habe auch die tiefe Liebe nicht geglaubt. Also ich meine, die Liebe einer Mutter zu ihrem Sohn und dann ist er 16 Jahre weg oder sowas und dann trifft er sie einmal im Kerker und dann sagt er wieder, ach Mutti, du bist doch die Beste.
Nee, Alter. Pass auf, er hat sie ja genauso gehasst und ich fand, weißt du, das verstehe ich halt nicht. Warum ist dieses Drehbuch so schlecht? Wir sehen doch in einem Flashback, was passiert ist, ne? Quasi am Ende von Gladiator 1 geht Lucilla mit ihrem Sohn Lucius dahin und sagt, hier, ich muss dich jetzt weggeben, weil du bist der letzte Thronerbe und das ist zu gefährlich. Er ist ja schon 12, er kriegt das doch mit. Wir sehen sogar, wie er darauf reagiert und traurig ist. Hat er das alles in Tunesien oder wo er dort rumhängt vergessen über die Zeit?
Ja, weil jetzt ist er die ganze Zeit Datteln, die er gekriegt hat.
Er ist jetzt die ganze Zeit böse auf seine Mutter und schreit sie aus dem Kerker heraus, anstatt er muss doch wissen, weil wir als Zuschauer müssen das doch sehen, das ja genauso. Das ist seine Erinnerung. Wir müssen doch verstehen oder er muss doch verstehen, dass sie nichts dafür konnte, sondern ihm das Leben gerettet hat. Das war so eine
Gap. Ja, das hat er ja eingesehen. Zwei Szenen später, wenn sie nochmal in den Keller kommt, ist das ja alles schon nicht mehr so schlimm.
Ja, aber da ist aber auch schon Pedro Pascal gestorben. Und er hat einfach kurz gesagt, ey du, ich mach da übrigens, ich knall deine Mutter und ich stehe auch auf Maximus. Und dann, dann will ich jetzt Rom befreien. Was war denn das jetzt für ein Schiff?
Ja, ja, der hat seinen Brustpanzer aufgemacht und dann hat er ein T-Shirt drauf gehabt, so von wegen Maximus Maximum. Und dann sagt er, was? Du bist auch Fan? Geil.
Maximus Prime.
Das ist so, wie wenn die Swifties sich treffen und ihre Armbänder austauschen, haben die beiden da im Kolosseum kurz mit den Augen geplinkelt.
Und ja, das war wirklich schwach. Und vor allem, ich meine, es war so eine geile Szene. Hab wirklich beiden die Daumen gedrückt, dass die nicht sterben und dann kriegt auch Pedro Pascal noch diesen Boromir-Tod, bloß auf hoch 20. Und ich dachte mir so, das ist so schade, jetzt killt ihr, und jetzt, weißt du, und jetzt, weil jetzt wird er nicht mehr gebraucht, weil jetzt ist ja noch ein anderer da, der plötzlich, weil jetzt nimmt Paul Mescal sozusagen diesen anderen Charakterzug von Maximus an. Ach so, Rache ist jetzt egal, jetzt müssen wir für den Traum Roms kämpfen, weil jetzt bin ich ja plötzlich der Enkel meines Großvaters Marcus Aurelius. Hä? Und dann haben sie also natürlich noch eine Kammer, wo die alte Rüstung drin hängt. Da dachte ich mir, jetzt wird's trashig.
Ja, nicht nur, nee. Das ist nicht einfach eine Kammer, das ist ja ein Ahnenschrei für alle. Ja. Nur, dass halt von den anderen nicht so viel, offensichtlich so viel.
Und der Hausarzt hat natürlich den Schlüssel für den Ahnenschrei.
um mal so einen leichten Bogen in die Endschlaufe zu bringen, die ich dir gleich überlasse. So ein Déjà-vu-Gefühl, was ich die ganze Zeit hatte. Und das hab ja nicht nur ich, das hast du ja auch. Das macht ja nicht unbedingt gleich einen schlichten Film. Ne, wenn wir mal ehrlich sind, ich weiß, du wirst mich gleich prügeln, aber es ist ja so, das Erwachen der Macht war im Grunde auch nur ein Déjà-vu von Eine neue Hoffnung, ist aber trotzdem immer noch an vielen Stellen spannend genug, dass wir wissen wollten, wie geht's weiter und was passiert als nächstes. Was hier halt richtig fehlt, ist halt durchgehend die Brillanz, die man eigentlich hier schon erwarten dürfte. So ein Mezcal zum Beispiel. Ich finde, dass der ist richtig behindert durch dieses Drehbuch. Behindert worden in seinem Schaffen, dass er vielleicht zeigen hätte können, weil er muss halt Zeilengewicht verleihen, die einfach nicht gut klingen aus seinem Mund, weil wir ihn gar nicht ernst nehmen. Wenn der sagt Stärke und Ehre, dann fragt man sich, ob er ein Brot backen will, aber nicht, dass er jetzt gleich in die Schlacht.
Stärke und Ehre.
Und ich verstehe auch den. Ich verstehe diesen Ton nicht von dem Film. Ich verstehe den Ton nicht. Also das Genre ist sowieso immer für Leute, wenn du Sandalenfilme nicht magst, dann ist das nichts für dich. Und wenn du die meisten kennen ja Sandalenfilme nur, weil die ständig parodiert werden. Das muss man ja auch mal sagen, so, ne? Denn damals 2000 hatte der andere Premiere und der hat dann erst dieses alte, eigentlich am Boden liegende Genre Absolut. Mal wieder belebt. Mittlerweile ist das aber wieder am Boden. Und der Film war damals schon düster und der war ernst und der war du hast die Motivation geglaubt und der war irgendwie bombastischer und knalliger als das jetzt. Und ich verstehe nicht, warum ich hier so ein Ja, das ist ein Campfilm. Das ist wirklich ein Campfilm, der viel zu schnell gedreht wurde, offensichtlich. Und das ist, glaube ich, so das Ding, das hat Scott halt für sich entdeckt, weil sein Napoleon ist auch nicht viel anders. Es schert ihn halt einfach nicht. Was dem Film natürlich zugute zu halten ist, ist schon diese Sachen, die er da praktisch macht, das finde ich toll. Wenn der wirklich Bauten baut und das siehst du auch, dass sie nicht alle in der Volume stehen, finde ich super. Was mich richtig angepisst hat, nochmal, die Musik ist katastrophal. Und was mich auch nervt, und das ist nur eine absolute Kleinigkeit und ich verstehe, das ist totaler Pissi-Passi, was ich jetzt hier mache, aber wenn ich schon ständig in die Menge filme, ob die jetzt CGI ist oder echt, weiß ich gar nicht genau. Anyway, wir sehen ja richtig viele Menschen. Und immer dann, wenn wir in die Menge filmen, dann rufen die nicht das, was wir aus den Boxen hören. Kriegst du die nicht in den Griff? Die sollen buhen und dann zeigt er mir eine Menge, die sich wirklich nur um ihre Otternasen kümmert und bei dem Typen gerade neu bestellt. Das sind alles so kleine Fehler, wo ich mir denke, ja, da hast du halt auch viel zu hastig geschnitten. Und das hättest du nicht machen sollen. Für mich fühlt sich dieser Film wie so ein Rückschritt an. Ich glaube, Russell Crowe wird den hassen wie die Pest. Und er wird auch rumlaufen und den Leuten sagen, dass er den hasst wie die Pest. Weil der steht ja für einen wohlmöglichen Teil 3 auch nicht zur Verfügung. Weil geht ja nicht. Ach, Ende. Komm, Schluss.
Ja, noch nicht ganz. Ich glaube auch das, was du gesagt hast hier, diese Schnittfehler und sowas, das liegt einfach daran, ich habe ein Interview im Deadline-Magazin tatsächlich gelesen zu dem Film. 51 Tage haben die gedreht für den Film. Das musst du dir mal reinziehen. Mhm. Ich meine, wie gesagt, Ridley Scott ist ein krasser Typ. Der ist 86 und dreht und dreht und dreht. Und ich finde das auch super, dass er einfach sagt, ich scheiße jetzt auf alles um mich herum, auf Preise, auf Kritiker und so. Ich mache einfach, solange ich noch kann. Und das deswegen zoll ich ihm auch dafür Respekt. Der weiß, wo er die Kameras hinstellt. Der kommt am Set, um 9 fällt die erste Klappe, dann wird durchgedreht und der weiß genau, was er zu tun hat. Und man muss ja auch sagen, weißt du, so eine Leute wie Fincher, die werden ja immer so glorifiziert, wenn es dann heißt, ach, guck mal, die haben 100 Takes gemacht, wie er vom Auto in den Kaffeeshop reinläuft. Aber auf der anderen Seite ist das auch geisteskrank und wahrscheinlich auch nicht geil am Set, wenn du sowas 1000 Mal machen musst. Und am Ende hat es für den Zuschauer keinerlei Bedeutung, aber da ist halt irgend so ein perfektionistischer Narzisst. Und der will halt einfach den perfekten Take. Und Ridley Scott sagt ja selber, bei ihm gibt's halt 2 Takes maximal. Und das muss im Kasten sein. Und du siehst halt in Gladiator 1, was diese 2 Takes, wenn du wirklich Russell Crowe da hinstellst und sagst, okay, hier, deine Frau und dein Sohn, du musst jetzt übelst ausrasten, weil die sind tot. Und der kann das delivern. Dann ist natürlich, trägt das den Film. Aber ein Paul Mescal, der ein guter Schauspieler ist, ich mochte den sehr in Aftersun und All of Us Strangers war auch toll. Aber der spielt ja ganz anders. Der kommt ja aus einer ganz anderen Liga. Der kann nicht plötzlich sowas verkörpern. Und das, finde ich, sieht man dem Film auch an, dass er, dass Ridley Scott da einfach nicht so viel Wert drauf legt, wie eben auf alles andere. Und wenn die Leute nicht lippensynchron singen, sagt er halt, ist ja egal. Darauf achtet halt niemand. Macht mal lieber das, ich habe hier noch zwei andere Kameras, das wird schon irgendwie passen. Im Schnitt basteln wir das zusammen. Der ist ein super krasser Handwerker, aber es steht und fällt eben mit dem Drehbuch und der kann eben aus einem schlechten Drehbuch, und das hat die Vergangenheit gezeigt, nicht viel rausholen.
Aber also es gibt ja dieses Gerücht, Paul Mescal wurde gecastet, weil er in London in West End in der Produktion von A Streetcar Named Desire mitgespielt hat und permanent sein T-Shirt ausgezogen hat.
Also ich habe gelesen, er wurde gecastet in einem Zoom-Meeting von Ridley Scott persönlich und sein Agent hasst ihn dafür, dass er sowas macht, weil er Ähnlichkeiten zu dem jungen Richard Harris, glaube ich, der auch Marcus Aurelius gespielt hat, hat. Und ich meine, das sieht man ja auch tatsächlich kurz in dieser Büste, die, ne, das wird ja dann angedeutet. Ich denke mir so, okay, ja.
Ja, also letztlich spielt's egal. Es gab mal die Idee, dass es einen ganz anderen Film geben soll. Als
ich wusste, dass du es noch... Ich hab mich drauf gefreut.
Ich bin ein großer Fan von Nick Cave. Und deswegen freut mich das natürlich auch. Es gab mal die Idee, dass Nick Cave einen ersten Draft schreiben sollte. Und seiner Version hätten wir einen ganz anderen Film bekommen. Wir hätten gesehen, wie Russell Crowe als Maximus im Afterlife ankommt, im zweiten Leben. Und dann gegen... Also, wir hätten was komplett Mystisches bekommen, vielleicht wäre das besser gewesen, wobei, wenn man sich durchliest, was der alles machen wollte, das findet ihr als Trivia-Fact auf IMDb. Das ist schon echt wild.
Also, ja, ja. Ich hätte es irgendwie gern gesehen, aber...
Ewiges Leben und er kämpft auch noch im Zweiten Weltkrieg und im Vietnamkrieg und. Es ist so, ich kann verstehen, dass Leute sagen, der ist denen gut genug. Wenn jemand den für eine 10 hält und sagt, also ich bin froh, dass es zwei Teile gibt, weil jetzt habe ich im Herbst immer was zu gucken oder sowas, das ist auch total fein. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ich hätte mir da mehr gehofft. Ich finde, dass für Paul Mescal ist das super, in so einem Film mitzumachen, der so viel Geld gekostet hat, das wird ihn für andere Filme auch wieder nach vorne pushen. Ob der Film hier Geld einspielt, ist eher... fraglich, glaube ich.
Ich glaube schon, irgendwie habe ich das Gefühl, das wird ein Erfolg. Weil ich habe auch im Kino gemerkt, und also ich glaube, der wird eine gute Mundpropaganda haben, weil ich glaube, die Leute, die in so einen Film reingehen und nicht so filmisch sich die ganze Zeit informieren, und die werden bedient. Der geht los mit einer Schlacht, dann kommt wieder.
Das ist ein Kinofilm.
Kino,
sieh den. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Leute, die sehen die Filme lange nicht so kritisch wie wir immer.
Genau.
Das ist auch so ein bisschen die Krankheit aller Leute, die ständig kritisieren. Wir sehen die Filme natürlich kritisch an Punkten, wo andere Leute sagen, hä, hab ich überhaupt nicht gesehen, ist mir ja voll egal. Der Film muss mindestens, denke ich mal, so um die 500 machen, dass er erstmal auf eine Null kommt. Und ab 500 macht er dann Geld. Ob er das schafft, ich wage es wirklich zu bezweifeln. Dazu müsste er einen sensationellen Start hinlegen in den Staaten. Werden wir sehen. Dann auch einen Auslöser geben für einen dritten Teil. Ne? Wenn der Geld macht, gibt es einen dritten Teil. Wenn er kein Geld macht, ich glaube nicht, dass Scott irgendwelche Weinberge hat, die er noch veräußern kann, und
bei Kevin Costner ist auch kein Geld zu leihen. Ja, habe ich gelesen.
Ja, da weiß auch kein Mensch warum.
Egal. Naja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Was ich noch sagen will am Ende, das Ding mit, es ist nicht wirklich eine Mogelpackung, aber es kommt noch hinten ein Drittel des Films, wo wirklich eigentlich was ganz anderes erzählt wird. Das wollte ich noch sagen. Denzel Washington wird dann zum Hauptantagonisten, verarscht den Senat, tötet einen Kaiser und tötet Connie Nielsen. Und am Ende ist er sogar noch ein Badass Motherfucker im Schwertkampf. Ich fand das auch sehr albern, wie Paul Mescal eigentlich an der Armee vorbeireitet, die ihn ja fangen soll.
Ja, ja.
Und das war alles ein bisschen weird und am Ende stehen die halt an so einer Brücke ganz symbolisch. Es gibt einen Zweikampf, es gibt viel Gore-Szenen, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Und am Ende stirbt halt Denzel Washington und ich denke mir, okay, aber zumindest hat er einen coolen Abgang bekommen. Whatever. Am Ende stehen wir wieder genau da, wo wir am Ende des ersten Teils standen. Vielleicht gibt's einen Traum vom Rom und vielleicht kann man da jetzt bei anfangen. So wird's, wir werden's in dem potenziellen dritten Teil vielleicht sehen. Wie gesagt, ich kann nur sagen, ich bin nicht enttäuscht. Ich habe eigentlich genau das erwartet. Es ist eigentlich eine unnötige Fortsetzung, die aber opulent ist und im Kino mir Spaß gemacht hat. Aber ich muss den jetzt nicht unbedingt immer zusammen mit dem ersten gucken. Es ist halt ein nettes Beiwerk. Aber nicht mehr und nicht weniger. Und das war's euch am Ende des Tages. Mo, Wie ist es? Gefällt es dir nicht? Warst du nicht unterhalten? Bist du nicht deshalb hier? Are you not entertained?
No. Ja, ja. Also Let Me Entertain You hätten sie am Anfang vielleicht auch nutzen sollen, den Song von Robbie Williams.
Oh ja.
Mit dem Schiff. Das ist ein solides Stück Popcorn-Kino, brauchbares Epos für alle, die da Bock drauf haben und sowas. Es gibt genug Tier- und Menschenbestien hier zu betrachten, die sich gegenseitig abmurksen wollen. Es gibt die schöne Palastintrige, es gibt Dekadenz, es gibt durchgeknallte Bösewichte. Also im Grunde ist alles drinne. Wir sind zu kritisch, so einfach.
Der Senat, der seit 16 Jahren im Keller hockt und wartet, dass Conny Nielsen mal irgendwas macht. Es ist ein bisschen albern teilweise, aber was soll's. Wir werden uns dafür rächen in diesem Leben oder im nächsten. Lasst uns gerne mal auf dem Discord wissen, wie ihr den Film fandet, wenn ihr ihn schon gesehen habt und ob ihr da genauso kritisch seid oder einfach nur eine geile Zeit im Kino gehabt habt oder einfach nur wegen Pedro Pascal reingegangen seid, wie die meisten wahrscheinlich. Mo, hat mir Spaß gemacht. War ja gar nicht so schlimm wie beim Pinguin diesmal, würde ich sagen.
Nee, es hat gar nicht so wehgetan. Es wurde auch nicht gebohrt. Insofern bin ich ganz zufrieden.
Alles klar. Dann macht euch noch einen schönen Tag und tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Roma Victis, ihr Lieben.
Oma Victis? Heißt das, Oma muss ausziehen oder was?
Ganz genau. Ist jetzt auch mal an der Zeit.